Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Nach NWRs Pusher-Trilogie widmen wir uns heute dem Remake des ersten Teils der Reihe, Pusher aus dem Jahr 2012.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, es freut mich wieder hier zu sein, diesmal zu Filmbesprechung Pusher. Und das ist kein Witz.
Das hatten wir doch schon mal. Was sind das?
Jetzt. Geht tatsächlich wieder um Pusher. Wir fangen wieder von vorne an.
Echt? Ja. Ach so, dann nächste Folge Pusher 2 und dann
genau.
Pusher 3 wieder.
Okay, alles klar. Wunderbar. Nein, ist natürlich ein Spaß. Unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer werden schon mitbekommen haben, dass wir uns heute um den Film Pusher nicht von 1996, sondern von 2012 kümmern, der nicht unter Nicolas Winding Refn entstanden ist, sondern unter dem Regisseur Luis Prieto, einem spanischen Regisseur. Nicolas Winding Refn ist, soweit ich weiß, nur ein Executive Producer, war in irgendeiner Form also daran beteiligt. Genau definieren kann man das immer nicht, wo da die Kompetenzbereiche liegen. Aber ich sag mal, Nicolas Winding Refn wird das Ganze vielleicht irgendwie bewachen, kuratieren und vielleicht ja begleitet haben. Ob das gelungen ist oder ob wir es hier mit einem weiteren Remake-Flop zu tun haben, finden wir mal in dieser Folge heraus. Als erstes aber erstmal dazu, was wir in letzter Zeit gesehen haben.
Gar nichts. Also es ist ja nur eine Woche her, ich habe außer diesem Pusher-Remake nichts weiter gesehen, den Film habe ich zweimal gesehen. Das war das, was ich filmtechnisch diese Woche gemacht habe. Wahrscheinlich oder hoffentlich sieht es beim nächsten Mal besser aus. Hm. Hast du was gesehen?
Ich habe auch nur einen Film gesehen. In Vorbereitung hat man sich natürlich den 2012er Pusher angeschaut und nochmal den aus 1996, nochmal so kurz zum Abgleichen, ob man da noch die richtigen Erinnerungen dran hat. Ansonsten hatte ich Zeit für einen neuen Film. Dabei ist es eher eine Dokumentation aus dem Jahr 2019, die Lord of the Toys heißt, vom Regisseur Pablo Benyakov, den kennt man. Der ist, glaube ich, Regisseur oder auch schon Produzent einiger Tatort-Folgen gewesen. Könnte man vielleicht kennen, relativ junger Regisseur, der sich eine Dresdner Clique angeschaut hat, die bekannt ist durch Social Media, die bekannt ist durch ja, diese täglichen Tagebücher, diese Vlogs, durch Memes oder durch Produktrezensionen. Und das vielleicht noch viel mehr Bekanntheit erlangt, eben durch ihren grotesken, teils sicherlich strafrechtlich verfolgbaren, sexistischen, antisemitischen, rechtsoffenen Humor, durch ihre gewaltbereiten Taten, die sie eben auf YouTube, Instagram, das kann man glaube ich ganz deutlich so benennen, verbreiten und damit in die Öffentlichkeit treten. Das ist eine Gruppe von, ich weiß es nicht, also man kann die Menge nicht genau definieren, es gibt so zentrale Figuren, die immer dabei sind. Das sind so die hauptsächlichen Identifikationsfiguren, sowohl im Jahr 2019 als auch jetzt. Da habe ich mich auch vergewissert. Das sind so 5 bis 8 und dieser Kreis erweitert sich, so wie sich ein Freundeskreis, wie sich der Freundeskreis der Clique halt so natürlich verengt oder erweitert, auch je nach Thema, je nach Veranstaltung. Ob da Festivals begleitet werden, ob da irgendwelche Hot Chip Challenges durchgeführt werden oder ob es einfach nur um Geburtstagsbesäufnis geht, ist auf jeden Fall immer eine große Truppe, die wahrscheinlich noch mehr als im Jahr 2019 eine riesige Aufmerksamkeit erfährt mit hunderttausenden Followern und Views und die sind wirklich bekannt, kann man glaube ich sagen. Nicht durch ihre, wie gesagt, tolle videografische Qualität der Videos, das nicht, da gibt man sich sicherlich Mühe, aber die Videos sind auch aufs Wesentliche reduziert und das ist einfach das tägliche Leben und so dieses gemeinschaftliche Zusammensein dieser Gruppe, die eine ganz spezielle, eine ganz befremdliche, wie gesagt, teils groteske Dynamik haben. Das Ganze wird gern geschaut. Menschen entblößen sich und ihr gesamtes Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Es kommt zu Handlungen, die durch diese Gruppe wahrscheinlich enttabuisiert werden. Es geht um unhöfliche Manieren, möchte ich es mal nennen, die als verfemt, entwürdigend, vielleicht auch dissozial gelten, die dort zur Schau getragen werden. Das ist nicht der einzige oder sag ich mal, der einzige Schauwert der Videos. Es wird eben so dieses Leben gezeigt, was gerade auf Social Media bei Instagram sehr beliebt ist oder einen sehr großen Zuspruch erfährt, dass man Menschen bei ihrem Leben zuschauen kann. Und das befriedigt natürlich irgendwo so einen voyeuristischen Reiz, dass man Menschen, die Tabus brechen, die sich außerhalb der gesellschaftlichen Norm befinden, beobachten kann, ohne sich dabei selbst mitschuldig zu machen als Mittäter oder ähnliches, sondern man kann das ganz einfach von zu Hause aus in der Schule, in der Straßenbahn, im Bett, vom Laptop, PC, was auch immer, einfach konsumieren und da mal reinschauen. Auch wieder, wie gesagt, diese Probeidentifikation, ich gucke mir das mal an, wie das so ist, affirmiere das in dem Sinne, folge denen, gib denen Zuspruch, und so erreicht zumindest eine Gruppe einen Aufmerksamkeitsbereich der Öffentlichkeit, der der Gruppe wahrscheinlich ohne Social Media verschlossen geblieben wäre. Also das sind jetzt keine Kandidaten, die vielleicht Teil einer Dokumentation werden, aber die Dokumentation würde dann auch unter der Flagge stehen, hier irgendwie einen investigativen Journalismus zu betreiben, um zu zeigen, wie verroht oder wie gewaltbereit unsere Jugend heute ist. So könnte ich mir das verallgemeinert vorstellen. Ich finde das ganz interessant, zumindest als Gegenstand der Erkenntnisgewinnung. Man muss dazu sagen, die Dokumentation ist sehr neutral gehalten. Es gibt keinen Kommentar. Die Jungs werden einfach in verschiedenen Mitschnitten über einen gesamten Sommer, also 3-4 Monate, gezeigt in ihrem natürlichen Lebensraum. Man kann sie also beobachten. Die Szenen sind natürlich ausgewählt. Da zeigt man jetzt nicht wahllos irgendwas. Das Ganze wird schon in eine gewisse Hierarchie gebracht, die auch eine Kontinuität hat. Also wenn eine Person, sage ich mal, beklaut wurde, wird dann versucht zu verfolgen, warum wurde der beklaut. Das kam erst 4 Wochen später raus. Was waren die genauen Gründe, welche Personen waren das? Also sowas wird schon versucht zu verfolgen über die gesamte Zeit hinweg. Aber die Dokumentation vermittelt sich nicht selbst. Aber ja, ich fand es trotzdem ganz interessant, einfach als Gradmesser oder als wie gesagt, als Gegenstand der Erkenntnisgewinnung, um einfach mal selbst ermitteln zu können, warum es überhaupt sowas gibt. Wie kann es sein, dass es erstmal Jugendliche gibt, die derart in ihren Charakterzügen gepolt sind und dass diese dann auch noch über die sozialen Medien so einen hohen Zuspruch erfahren? Das könnte natürlich die Sozialisation, die sozioökonomischen Faktoren sein, die ganz verallgemeinert den Personen da, sage ich mal, ihr Leben beschieden haben. Aber ich finde es auch ganz interessant zu sehen, inwiefern sozialisiert das Internet den Menschen. Menschen möchte ich hier teilen in Zuschauer und Künstler. Die Gruppe würde ich als Künstler bezeichnen. Die werden durchaus, ist meine Theorie, konditioniert durch die Zuschauer, durch Klicks, durch Zuspruch, durch den Kauf von Merch-Artikeln oder beispielsweise in Twitch-Streams durch hohe Aufrufzahlen, durch irgendwelche Challenges und so weiter und so fort, lassen diese Personen sich vielleicht sozialisieren und lassen sich vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise konditionieren. Das heißt, man könnte jetzt die Theorie in den Raum stellen, sind die vielleicht nur so, wegen des hohen Zuspruchs, weil es einfach Klicks bringt, weil es einfach für Geld, für Aufmerksamkeit sorgt. Auf der anderen Seite kann natürlich auch der Künstler, in dem Fall die Clique, den Zuschauer konditionieren durch ihre Verhaltensweisen, durch ihre Manierismen, die dort immer mal zur Schau getragen werden. Kann es jetzt gar nicht so explizit benennen, aber wie gesagt, dass es gewaltbereit, rechtsoffen und sexistisch ist, sagt eigentlich schon vieles. Ich fand das, wie gesagt, mal ganz interessant, sich anzuschauen. Es ist wirklich eine dokumentarische Grenzerfahrung, die Jugendliche in so einer Qualität in deutschen Dokumentationen, glaube ich, so noch nicht gezeigt hat. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, gegen ist, glaube ich, eine kleine Paywall von 4 € zu entrichten auf der jeweiligen Plattform, die keine der großen Plattformen ist. Das ist eine relativ kleine Plattform, die findet man aber gut. Fand ich mal ganz interessant, das in den Ring zu werfen. Geht 95 Minuten, habe ich mir mal angeschaut. Und bietet sage ich mal, Schauwerte, die erstmal auf jeden Fall diskussionsbedürftig sind. Ich könnte mir auch vorstellen, das Ganze in einem pädagogischen Rahmen mal zu schauen, um eben einen Rahmen zu bieten, das Ganze auch mit einem gewissen moralischen Mittel diskutieren zu können, mit so einem gewissen Korrektiv, wobei die Dokumentation eigentlich schon selbst ein sehr gutes Korrektiv ist, dadurch, dass dieser dokumentarische Blick ziemlich neutral ist und diese Handlung und das, was diese Menschen darstellen, nicht entwertet, aber deren Überhöhung, die sie durch ihre eigenen Videos und durch ihre eigenen Formate erfahren, so ein bisschen nivellieren. Ich fand es ganz schön, dass sowas mal entkoppelt von dieser ganzen assoziativen Blase, in der sich diese Menschen bewegen, mit ihren Fans und so weiter und so fort, wovon man ja sprechen kann, dass die da mal wirklich entkoppelt und mit Abstand beobachtbar sind. Insofern ist es wirklich eine gute Dokumentation mit einer für mich hohen Güte, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann, um vielleicht ja die Rolle der Sozialisation zu klären, die für Jugendliche das Internet heutzutage bei uns hat. Ich glaube, das sind Fragen, die gestellt werden, aber nicht richtig beantwortet werden. Es wird immer schnell versucht, die Produkte unserer Gesellschaft oder die unerwünschten Nebeneffekte unserer Gesellschaft zu tabuisieren, zu verfemen und abzulehnen, aber nicht Teil des Diskurses sein zu lassen. Ich glaube, wenn man das darüber aufgreift und auch ein Stück weit affirmiert und die Person das sein lässt, was sie sein wollen, da kann man, glaube ich, auch draus lernen und mit den Themen irgendwie in Diskurs treten und dafür sorgen, dass dieser reziproke Prozess nicht behindert wird, dass der eine vom anderen vielleicht lernt und verstehen kann. Ja, fand ich sehr interessant. Lord of the Toys.
Genau, aus dem Jahr 2019. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe aber die Diskussion um den Film damals mitbekommen tatsächlich und habe auch verschiedene Ausschnitte damals gesehen. Aber um es konkret zu sagen, es geht vor allem um den YouTuber Adlerson, soweit ich weiß. Richtig. Ne? Ich bin darauf gekommen bei Wolfgang M. Schmidt, den, glaube ich, mal in seiner Top 10 des Jahres hatte irgendwie. Deswegen ist mir der aufgefallen. Und das Interessante ist, dass ich mir damals dachte, und das denke ich mir auch jetzt immer noch, wenn ich manchmal da vor allem aufs Land so fahre, dass ich in meiner Jugend eigentlich dann in einem Umfeld unterwegs war, wo auch diese Art des Redens eigentlich gang und gäbe war, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Also, dass man sich dann irgendwie in einem Hintereckchen irgendwie mit Bier und vielleicht noch Schnaps oder so getroffen hat, dann so in dieser Vor-Abi-Zeit vielleicht irgendwie so 14, 15, 16 dann irgendwie und dann eben so vulgär miteinander gesprochen hat und dann auch mal über Ausländerprobleme und sowas mal, also nicht politisch diskutiert, sondern einfach nur mal solche Wortfetzen und Sätze in den Raum geworfen einfach, ne? Also das sind so Sachen, die da gemacht wurden. Und ich fand das dahingehend, beziehungsweise ich kann es ja mal als Frage formulieren, würdest du sagen, weil ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten Leute außerhalb eines solchen Kontextes mit dieser Art sich zu unterhalten, zu reden, irgendwie große Erfahrungen gemacht haben, im Großen und Ganzen. Würdest du sagen, dass eine solche Dokumentation vielleicht das Potenzial hätte, das Bewusstsein für ein solches Verhalten in der Jugend ins Bewusstsein der Gesellschaft dann zu rücken? Weil ich meine ja, wenn man jetzt so erwachsene Leute anguckt, die sind ja jetzt nicht zwangsläufig oftmals so auf YouTube, Twitch und so weiter unterwegs und wenn, dann wahrscheinlich in völlig anderen Bubbles dann im Endeffekt. Ist da vielleicht ein Potenzial drin, dass das eben ins Zentrum gerückt werden kann und dann eben auch dann, was heißt verurteilt werden kann, aber diskutiert werden kann? Weil ich finde, dass dieser neutrale Stil, den du gerade beschrieben hast, ja eigentlich schon ausreicht. Also gefühlt, denke ich mir bei den Aufnahmen, die ich da gesehen habe, du musst die Leute ja einfach nur reden lassen und das ist schockierend genug. Ne?
Es ist durchaus schockierend und wie gesagt, der Zuschauer oder das Publikum der Dokumentation wird mit den Jungs eben auf, sage ich mal, eine eigene Reise durch diesen Sommer geschickt. Ich glaube aber, wenn es sowas überhaupt gibt, man möchte das immer kategorisieren, weil es einfach ist, aber man kann jetzt immer schlecht von der Gesellschaft und von dem gemeinen Fernsehpublikum sprechen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Mittel definieren möchte, muss man vielleicht eher ja, wie gesagt, vermitteln, was dort gezeigt wird. Muss vielleicht mit den Leuten ins Gespräch gehen, um eben die Motive zu erschließen, warum die das machen. Wir sehen erstmal nur quasi die Symptome. Wir kennen aber nicht die Ursache. Und die Symptome reichen erstmal, um das Ganze, um mit dem Ganzen irgendwie erstmal in eine Ablehnung zu treten. Also ich würde nicht sagen, dass nur, weil man sich diese Dokumentation anzieht, auf einmal anfängt, Interesse und Verständnis für diese Jugendlichen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dem Diskurs nicht von vornherein geöffnet ist und vielleicht auch so ein Fable, ja, also dem würde ich mir jetzt unterstellen, oder zumindest eine offene Art gegenüber Entgrenzungen hat, gegenüber Gesellschaftsrändern, also hier vor allem moralischen Gesellschaftsrändern hat, dann kann man sich den ganz schnell verwehren und das einfach grundlegend ablehnen. Ich hoffe, dass die Dokumentation dafür reichen würde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht reicht. Ja. Dass man vielleicht, wie gesagt, nochmal so eine vermittelnde Instanz braucht, die eher psychologisiert und nicht einfach nur die Körper zeigt und sage ich mal, die Aktion, sondern auch wirklich, was steckt denn dahinter? Die Fragen nach dem Warum wird in der Dokumentation nicht geklärt. Aber ich denke mal, das wäre wichtig zu wissen, woran es liegen könnte. Deswegen tue ich mich schwer damit. Also es wäre schön, ich glaube aber nicht, dass allein so eine Dokumentation dafür beim Großteil des Film- und Fernsehpublikums reichen würde. Dafür ist, glaube ich, die Bereitschaft, sich dem vulgären, genitalen, sexistischen, antisemitischen Diskurs zu öffnen oder Personen zu öffnen, glaube ich, schon zu verhärtet, gerade in unserer heutigen Zeit, wo es ja eher darum geht, irgendwie Lager zu bilden. Es gibt die lehnen das andere Lager ab, und es gibt wieder die Lager das andere, die lehnen das ab und so weiter. Und dazwischen finden nur schwer Gespräche oder schwer eine Synthese statt. Deswegen ist schwierig. Also einem weltoffenen Publikum ja, aber ich glaube, das Gros der Bevölkerung wird das einfach abstoßend, erschreckend vor allem finden und vor allem nicht als Teil der Gesellschaft. Das sind immer die mal im Knast landen, das sind die mal, gibt es ja jetzt nicht mehr, aber man sagt ja so, das sind mal die zukünftigen Hartz-IV-Empfänger und die sollen unsere Rente verdienen und so weiter und so fort. Das sind dann eher immer so, die im wahrsten Sinne des Wortes Prügelknaben, die hier halten müssen, wenn es darum geht, Gründe zu suchen, warum es einem selbst so schlecht geht. Na, das liegt an denen, an denen, an denen. Mhm. Und die haben wiederum andere Gründe, warum es ihnen so geht, wie es geht. Und wenn man da nicht vermittelt oder wenn man da keine Kommunikation schafft, dann kann man das auch nicht lösen. Ich glaube, weil es sensible Themen sind, die dort thematisiert werden können, braucht man irgendwie eine Moderation. Mhm. Ich finde es schwierig.
Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, weil wenn man das so ein bisschen reflektiert, dann ist es ja auch so, dass diese Art der Kommunikation zumindest in einem abgeschwächten Bereich auch immer noch unter Erwachsenen existiert. Mhm. Gerade wenn du jetzt hier im Osten so unterwegs bist und diese Mundart erkennst du ja auch total wieder. Ne? So dieses Sächsende, was ja auch eine gewisse Beziehung zum Thüringischen hat und so. Und wir leben ja hier in Thüringen. Ne? Ja. Von daher ist es was wir mit Sicherheit auch schon kennengelernt haben. Ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht auch so eine Anleitung zur Kommunikation mit solchen Menschen sein kann. Weißt du? Also dass man hat jetzt natürlich, wenn man irgendwie Tagesschau guckt oder wenn man irgendwie irgendwelche vielleicht eher tendenziell öffentlich-rechtlichen Programme schaut, da hat man sehr, sehr häufig so junge Menschen, die einmal was ganz genauso erklären, so schön höflich und so. Mhm. Ne? Und da würde ich sagen, muss man das auch so weitermachen. Aber ich glaube, um einen Zugang zu solchen Menschen zu bekommen und sie abzubringen von solchen politischen Positionen vielleicht, muss man da auch eine eigene Form der Kommunikation finden, die sich daran irgendwie vielleicht auch anschließt. Also nicht im Sinne von, dass man jetzt auch sexistisch ist, sondern dass man auch so vielleicht, wenn man auf dem Dorf ist, mal die Mundart so ein bisschen selber betont und mal in meinem Fall jetzt so ein bisschen wieder ins ländliche Gräfenhainstadt da zurückkehrt irgendwie. Ich habe das Gefühl manchmal, das bringt schon relativ viel. Und wenn man den Leuten dann auf diese Art mal erklärt, warum, keine Ahnung, das, was sie denken, vielleicht nicht sinnvoll ist.
Ja. Ich würde speziell der Gruppe unterstellen, die wollen das auch gar nicht. Die sind damit glücklich, die bekommen da so viel Support und Zuspruch und verdienen damit ja auch wirklich Geld. Gerade die Person Arthurson, reviewt ja auch irgendwelche Musikboxen oder irgendwelche Taschenlampen, Messer, Bluetooth-Lautsprecher. Also die haben ja wirklich ihre Community gefunden, die sie, glaube ich, auch nicht verprellen müssen. Und jetzt sind wir ja wieder, inwiefern sozialisiert eigentlich die Community die Künstler in irgendeine Richtung selbst? Natürlich in der Form, als dass es für manche Sachen mehr Zuspruch gibt und weniger. Und welchen Sachen widmen sich die Künstler? Natürlich da, wo sie, wo sage ich mal, der Profit winkt. Deswegen, also ich finde es schwierig und man muss sich auch in der Dokumentation beispielsweise mit Szenen auseinandersetzen können, in der sturzbetrunkene Jugendliche in eine halb zermatschte Wassermelone Wodka reinkippen und ihr Gesicht in diese Plempe tunken und da rumgrölen und ihr Gesicht in dieser Wassermelone reiben, nebenbei, wie gesagt, noch exzessiv Alkohol trinken, in öffentlichem Raum, wo Kinder, wo Erwachsene rumlaufen, rumgrölen, dort für Pöbelei, für Vandalismus sorgen. Also es wird, die Jungs machen es einem schwer, genau da irgendwie eine Disposition zu finden, dass man sagt, okay, Jungs, ihr seid nicht so schlecht, wie ihr euch hier gebt und wie ihr euch vermarktet. Deswegen lasst uns mal ins Gespräch kommen, ich bin neugierig. Hm. Schwierig. Hm. Also die sind wirklich für einen ganz grotesken Humor. Was ich andererseits auch nicht schlecht finde, wenn man wirklich so diese Grenzpunkte der Zivilisation auslotet, neu auslotet, vielleicht verschiebt, dann sind das schöne Gedankenexperimente, aber letztlich, wenn man das auf der offenen Straße sieht, wie das ausgelebt wird und mit welcher Kraft und mit welchem Zuspruch, dann kann man sich auch schon Sorgen machen. Hm. Also würde ich auf jeden Fall berechtigt finden, wenn dabei Sorgen entstehen. Mich würden, wie gesagt, die Gründe interessieren.
Mhm. Mir fällt gerade auf, dass das ja eine wunderbare Beziehung zu Pusher absolut, ist, ja. Gerade zu dem ersten Teil und dem zweiten vielleicht, womit wir vielleicht auch überleiten können
zum
heutigen Gespräch. Pusher aus dem Jahr 2012, Louis Prieto, remaked hier in Großbritannien diesen Klassiker mittlerweile von Nicolas Winding Refn aus dem Jahre 1996. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen kurz drüber gesprochen, ob wir heute einen Storyblock brauchen, weil wir den Film ja quasi schon mal, oder die Handlung des Films ja schon mal besprochen haben, und das kann man auch vorwegnehmen, die ändert sich eigentlich nicht, ne? Die ist eigentlich gleich. Willst du uns trotzdem nochmal abholen?
Ich kann mal einen ganz kurzen Abriss geben. Also du hast ja schon gesagt, wir wechseln den Nationalstaat. Wir befinden uns nicht mehr im dänemarkischen Kopenhagen, sondern wir befinden uns in England, glaube ich, in London.
In London,
könnte das sein, ja. Wieder mit den Personen Frank und Tony, diesmal Frank und Tony. Und die beiden sind natürlich wieder auf der Straße unterwegs, erledigen ihre Drogengeschäfte. Natürlich für den Mogul Milo, der wieder von Slatko Buric gespielt wird. Und speziell Frank, ja, winkt ein großer Deal. Er muss eine große Menge Stoff besorgen. Das macht er natürlich bei seinem Heroinhändler des Vertrauens Milo. Und wie wir es schon aus Teil 1 kennen, geht da, glaube ich, ein Kilo Heroin ins Gewässer, in einer Verfolgungsjagd. Wir kennen es aus Teil 1, dem Original. Wird da, sage ich mal, ja, ein Kilo Heroin ins Wasser gesetzt, ist wie gesagt weg, das Geld ist weg, der Stoff ist weg. Und Frank ist in genau dem gleichen Problem, in dem er sich, wie gesagt, in Refns Vorlage wiederfindet. Er muss jetzt Geld beschaffen, um seinen eigenen Kopf zu retten, um seine Existenz zu retten. Das macht er in verschiedener Manier. Ob er das Geld letztendlich beschaffen wird, um sein eigenes Feld zu retten, um dem Schlägertrupp Milos zu entgehen. Es gibt diesmal keinen fast schon ja ulkig sympathischen Radovan. Es gibt diesmal eine andere Person.
Hakan,
genau. Das Ganze ist jetzt ein bisschen ja orientalisch angesiedelt. Also es sind nicht mehr diese serbo-kroatischen Drogenhändler, sondern ich würde jetzt eher so in den anatolischen Raum verorten. Sind Frank schon auf den Fersen, Frank. Allen voran gibt es noch eine weibliche Person hier mit dem Namen Flo, die ja hofft, dass Frank sich ihr mehr widmet, mit ihr vielleicht durchbrennt, die ganze Vergangenheit, die ganze Gegenwart hinter sich lässt, ein neues Leben startet. Ich glaube, ich muss nicht mehr so viel sagen. Wir wissen, wie es ausgeht. Das Ganze nimmt kein versöhnliches Ende. Und Frank findet sich zum Ende des Films wieder mit einem ratlosen Gesicht auf der Straße wieder und weiß wahrscheinlich nicht, wie es weitergeht.
Genau. Bevor wir in die Analyse gehen, können wir ganz kurz mal was zu den Rahmenbedingungen dieses Films sagen. Wir haben schon gesagt, Luis Prieto ist Regisseur. Kennt man jetzt nicht wirklich für irgendwas. Nee. Ich habe nichts von ihm gesehen. Ich habe ein bisschen recherchiert und so zwei Sachen gefunden. Kidnap aus dem Jahr 2017, da hat er mit Halle Berry zusammengearbeitet. Und ein Psychothriller aus dem Jahr 2022, der den Titel Shattered trägt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das hat keiner so wirklich gesehen. Hm. Wir haben es ja generell mit einer Produktion zu tun, die jetzt nicht so viel Geld gekostet hat, was so die Protagonisten angeht zumindest, die da, also die zum einen mitspielen und natürlich auch den Regisseur. Wenn wir uns jetzt mal so die Castingliste angucken, Richard Coyle, Bronson Webb, Agnes Dayan, Zlatko Buric hinten drauf, die kennen wir natürlich schon, aber dann merkt man, das sind alles Darsteller, wo durchaus in der Filmografie mal ein großer Titel auftaucht, interessanterweise. Mhm. Aber im Prinzip sind das immer ganz, ganz kleine Rollen gewesen, wo die teilweise nicht mal eine Textzeile hatten oder sowas. Ne? Also bei Richard Coyle, der hier den Frank spielt, der spielt in Prince of Persia, The Sands of Time mit. Das ist eine Videospielverfilmung aus dem Jahr 2010, aber auch nur eine sehr kleine Rolle und spielt dann auch nur eine sehr kleine Rolle in Fantastische Tierwesen. Mhm. Bronson Webb, Tony hier in diesem Film, der hat schon eine längere Liste, also das liest sich tatsächlich ziemlich beeindruckend, aber wenn man dann die Rollen anguckt, ist das sehr, sehr ähnlich. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, da ist das einer der Slytherin-Schüler, die immer mit Draco Malfoy so mitlaufen und die so ein bisschen hänseln, Harry, Ron und Hermine, aber der hat auch hier nichts zu sagen im Prinzip, der steht immer nur so daneben, aber es ist ganz witzig, dann mal bei Google zu schauen und sich diese Bilder anzugucken von ihm. In The Dark Knight spielt er eine kleine Rolle, in Pirates of the Caribbean, On Stranger Tides heißt er, glaube ich, der vierte Teil. In Rogue One, sogar in The Batman hat er eine Rolle und in Game of Thrones, hast du Game of Thrones gesehen? Nein. Es gibt zu Beginn von Game of Thrones eine erste Begegnung mit den diejenigen Hörer oder Hörerinnen unter uns, die Game of Thrones gesehen haben, werden das wissen. Eine kleine Begegnung mit den sogenannten Weißen Wanderern, was so die Hauptantagonisten dieses Films sind. Und da flieht, wie heißt er? Bronson Webb, habe ich gesagt. Ja, Bronson Webb davor und wird daraufhin von Eddard Stark geköpft, direkt in der ersten Folge. Also das ist wirklich kein wirklich langes Überleben. Ja. Agnes Dayan, die hier Flo spielt, hat in Kampf der Titanen von 2007 mal eine kleine Nebenrolle gespielt. Da hat sie die Aphrodite gespielt, also eine der Göttinnen. Ja, und Zlatko Buric, ja, Pusher 1 bis 3, Bleeder, vor allem mit Nicolas
Cage. Genau, Lindy Triangle of Sadness,
glaube ich auch. Triangle of Sadness, stimmt, genau. Also wirklich auf der Ebene schon mal, da wurde schon mal ordentlich gespart, sagt man mal so. Mhm. Ne? Ist auch eine Tiberius-Produktion, was ich sehr lustig fand, weil ich in meinem Leben schon in das zweifelhafte Vergnügen kam, mehrere Texte über Tiberius-Filme zu schreiben. Es ist ja nicht alles schlecht, was da produziert wird. Aber es hat mich schon in eine gewisse Richtung gelenkt und davon konnte ich mich auch nicht freimachen, als ich das Logo zu Beginn gesehen habe. Dass ich schon so ein bisschen Sorge hatte,
dass es da auf mich zukommt. Kein Indikator für großartige Produktionen Tiberius-Films. Leider nicht. Ich glaube, es sind auch viele Ausnahmen dabei. Ich kenne zu wenige. Ja. Aber in dem Fall, ich weiß, glaube ich, zu wissen, um welche Filme es da so ungefähr geht. Ja. In welcher Zeit die vor allem von dir geschaut wurden. Ja, da war viel Murks dabei.
Also The Rake oder Supergrid Road to Death, was so eine Art Billigproduktion ist, die sich so ein bisschen ästhetisch ans Mad Max-Universum, also ästhetisch und thematisch ans Mad Max-Universum anschließt. Das sind halt solche Sachen, ja, gut. Mhm. Naja, und jetzt haben wir halt dieses Remake von Pusher hier aus dem Jahr 2012. Und vielleicht bevor wir richtig in die Analyse reingehen, Lukas, wie finden wir das?
Tja, ich finde es tatsächlich ziemlich schwierig. Wir kennen jetzt bereits die gesamte Pusher-Trilogie, haben die gesamte Pusher-Trilogie eingehend im Podcast besprochen. Finden die, glaube ich, einhellig sehr, sehr gut und neigen jetzt natürlich ein Stück weit, das ist jetzt überspitzt, vielleicht zur Götzenverehrung. Ja, wir finden Pusher super und da kommt nichts drüber und jedes Remake, was sich daran wagt, ist per se erstmal schlechter gestellt. Und um jetzt aber zu versuchen, da irgendwie erstmal neutralen Ausgang herzustellen, kann man ja erstmal konstatieren, dass wir die Motive und Absichten des gesamten Produktionsteams erstmal nicht kennen. Was die mit dem Film wollten, warum der Film entstanden ist, ist uns erstmal nicht geläufig. Auf der anderen Seite kann man dem Film, glaube ich, schon unterstellen, dass Luis Prieto hier einen guten Film machen wollte. Ist auch eine komische Kategorie, aber ich glaube, er wollte per se keinen Film machen, der nicht geguckt werden soll. Und ich denke mal, um einfach mal in so meine ersten Eindrücke zu gehen, wir haben hier erstmal visuell im Vergleich zum Original einen völlig anders gelagerten Film, der ja nicht diese verwackelte, amateurhafte Bildästhetik hat, um mal so den ersten Punkt in den Raum zu schmeißen. Alles wirkt sehr clean, sehr aufgeräumt, alles wirkt sehr filmisch, wohlbedacht. Und ich glaube, man kann den Begriff der Hochglanzoptik vielleicht mal so ein bisschen in den Ring werfen. Es ist keine Produktion, die massig Geld gekostet hat. Dennoch fällt auf, dass der Film sicherlich, zumindest nach meinem Eindruck, darum ringt, hier eine filmische Qualität darzustellen, die das Budget sicherlich übersteigen soll, sichtbar übersteigen soll. Und wir finden hier erstmal ja, eine sehr pastellfarbene, teils pastellfarbene Ästhetik, helle Bilder. Es gibt jetzt keine größeren Gewaltspitzen, die gab es auch im Pusher 1 nicht, aber ich sag mal, es wird die Geschichte fast 1:1 nacherzählt, das sagtest du bereits, das lässt auch aufgrund der Handlung, muss man da glaube ich nicht lang rum kommentieren. Das eine oder andere wird verändert, aber im Großen und Ganzen haben wir hier die Grundstruktur des Originals in neuen Schläuchen. Ja, also ich finde es schwierig. Ich mag mich jetzt noch zu keinem Urteil hinreißen lassen. Dann brauche ich noch ein bisschen Vorlauf, um noch so ein bisschen meine Eindrücke wiederzugeben. Es ist ein anderer Film. Es ist kein 1:1 Aufwasch. Man hat hier sicherlich versucht, was anders zu machen. Ob das jetzt in die Kategorie besser, schlechter passt, sei erstmal dahingestellt. Aber ich wurde erstmal unterhalten, dennoch nicht so euphorisch zurückgelassen wie beim ersten Nachschauen des ersten Teils. Mhm. Wie geht's dir?
Ja, also das Schöne ist, man kennt ja die Geschichte von Pusher und mehr Pusher ist irgendwie immer gut, finde ich. Mhm. Und deswegen hat mir das ja auch schon erstaunlich viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, mir das anzugucken. Im Endeffekt kann ich darüber hinwegsehen, dass für mich viele Sachen in diesem Film tatsächlich dann doch nicht funktionieren. Das hat was zu tun damit, wie die Hauptfigur ausstaffiert ist im Vergleich zum zum Original. Also zum einen vom Verhalten her, zum anderen aber auch von der optischen Gestaltung einfach im Großen und Ganzen. Und das funktioniert für mich dahingehend nicht, dass unbedingt einige Szenen aus dem Original hier auch mit reingepackt wurden, die ich dann mit dieser Figur wiederum gar nicht verbinden kann. Mhm. Dazu komme ich später dann einfach mal. Okay. Also ich kann schon mal spoilern, dieses Gespräch mit der Mutter ist zum Beispiel irgendwie. Ja. Aber da kann man, kann ich dann gerne erklären. Mhm, finde ich gut. Und ich konnte damit schon meinen Spaß haben. Ich wüsste jetzt trotzdem nicht, warum ich mir den Film nochmal angucken könnte, weil es ja diesen Film von 96 einfach gibt. Ne? Mhm. Und ich habe mich auch tatsächlich gefragt, wie das für jemanden ist, der diesen Originalfilm nicht kennt. Der sieht dann einen ganz spannenden, ordentlichen Thriller im weitesten Sinne irgendwie, ne, im Jahr 2012 oder jetzt, wenn man sich das halt nochmal anguckt. Der aber dann, finde ich, wiederum nicht genügend Punch hat oder auch diese Situation ist für mich nicht ernst genug irgendwie, sagen wir es mal so, ne, weil dieser Film ja doch, man merkt diese 15 Jahre oder 16 Jahre, die ja später erschienen ist, dann doch deutlich an, dass sich zeitlich ganz schön was verändert hat. Und auch die Hauptfigur jetzt nicht so wirkt, als wäre sie da in einer größeren Gefahr irgendwie durch diese Bedrohung von Milo oder so, ne? Weil ich und seine Schläge und so. Ich habe mir sogar in der Darstellung der Figur, das kann ich vielleicht vorweggreifen, schon gedacht, also diese Milo und diese beiden Gangster, die packt er doch schon irgendwie, ne? Also irgendwie, der wirkt für mich nicht wie dieser Schuljunge oder in dieser Pubertät zurückgebliebene Junge wie im Pusher von 96. Aber das sind nur so ein paar kleine Problemchen. Ich fand den Film ganz gut und ich würde mir aber wünschen, dass dieser Film maximal als ein Fenster vielleicht für Leute gilt, die dann sich vielleicht fragen, ja, wo kommt denn das eigentlich her? Und die dann vielleicht einen Zugang zu Pusher 1 bis 3 finden, den Originalfilm. Denn man muss auch sagen, dass viele der Themen, die wir sehr interessant fanden, in der Besprechung der ersten drei Filme, die gerade dann in der Interaktion der Filme untereinander auch sehr spannend werden, wie eben, dass man diese Perspektivwechsel hat und auf Tony oder Tony dann im zweiten Teil einen ganz anderen Blick bekommt, als man ihn im ersten Teil auf ihn hatte, dass das halt komplett wegfällt dadurch, ja. Ne? Dass dieser Film halt einfach so da und für sich steht. Von daher schwierig, aber guckt ihn euch meinetwegen an.
Ja. Sehe ich ähnlich wie du. Also wenn wir mal allein die Typen vergleichen, die Hauptfiguren vergleichen. Wir haben einmal Frank, der von Kim Bodnia gespielt wird, und wir haben einmal Frank, der jetzt hier von Richard Coyle gespielt wird. Mhm. Und das sind im Film zwei völlig unterschiedliche Typen. Also wir haben den Frank aus dem Original-Pusher, der dort in so richtigen Straßenklamotten rumläuft, ist wahrscheinlich so ein bisschen interkulturell verflechtet im Hip-Hop, vielleicht so ein bisschen auf dieser Gangsterschiene, hat da seinen Kapuzenpulli an, hat irgendwie eine Jogginghose, einen Sneaker an, trägt seine Goldkette und ist immer so mit den Augen so knapp über den Schuhsohlen und ist da wirklich immer so in Achtungsstellung, versucht da seine Geschäfte zu machen und ist überhaupt nicht dieser ritterliche, aufrechtgehende, moralische Typ, der Richard Coyle hier ist, der einfach nicht dieser Straßenjunge ist. Der kommt da wirklich mit irgendeinem karierten Hemd und dann mit seiner Lederjacke und einer Jeanshose und irgendwelchen Budapestern schlendert der da mit Tony über die Straßen, will Drogengeschäfte machen. Man weiß überhaupt nicht, was halt so ein Mann, der, sag ich mal, schon irgendwie eine Person darstellt, der auch eine gewisse Autorität darstellt, allein schon durch sein Habit, durch so sein Gebaren, durch sein Aussehen, was hat der in so einem biederen und schrulligen und ärmlichem Drogenmilieu zu tun. Das erschließt sich einem nicht so richtig, muss einem auch nicht gesagt werden, aber ich finde, wenn man Kim Bodnia in der Rolle des Frank sieht, dann weiß man einfach, was Phase ist. Man sieht dem sofort an, man guckt dem in die Augen, man sieht, wie er sich verhält und weiß sofort hier, der gehört einfach dazu, ihm bietet sich hier erstmal keine andere Möglichkeit, irgendwie an Geltung, Geld und ein auskömmliches Leben zu kommen. Anders, wie gesagt, hier bei Richard Coyle, der auch mal, wie gesagt, einen sehr bestimmten, ernsten, misstrauischen Blick hat und der zuweilen immer so dieses bildwürdige Zentrum des Films ist. Also um den die Kamera dreht, der immer in in Nahaufnahmen gezeigt wird, der schon etwas darstellen soll, in so einer leichten Untersicht, im Akimbo-Style steht er da in so einer Diskothek oder in so einem größeren Raum, wo eine Party gefeiert wird, bedroht da alle. Es werden immer mal so Bildeffekte eingestreut, die so seine innere Zerrissenheit oder seine Wut äußern sollen. Und man merkt hier schon, dass Richard Coyle wichtig ist für den Film. Das merkt man bei Pusher nicht so. Also Frank muss irgendwie immer um Geltung ringen. Man muss Frank beobachten, man muss sehen, was tut er, was macht er. Die Kamera folgt ihm irgendwie verhetzt. Man hat ja, wie gesagt, das haben wir jetzt über drei Teile ja ausführlich darstellen können, dass die Kamera, wie gesagt, in einem sehr wackeligen Stil im Original immer so hinterher hastet, immer direkt mit dabei ist, mitguckt, mittaxiert und eben die Gefühle und Expressionen, die Gesichtsausdrücke einem quasi näher bringt. Und hier wird im Remake versucht, das Ganze durch Bildästhetik, durch die Positionierung von Figuren, durch eine ganz andere Bildkadrierung, genau diese Qualität versucht, irgendwie anders darzustellen. Gefällt mir das besser? Nee. Ist es legitim? Auf jeden Fall. Ich finde schon, dass der Richard Coyle, Frank, ein cooler Typ ist. Auf jeden Fall. Ein gut aussehender Mann, erinnert mich ein bisschen an jungen Russell Crowe. Hat durchaus was, ist auch, bietet durchaus eine heldenhafte Identifikationsfigur, der man erstmal seinen Glauben schenkt, der man sich erstmal irgendwie hingibt und sagt, das ist ein cooler Typ, der wird schon wissen, was richtig ist, auch wenn der jetzt in Apache steht, das schafft er schon und so weiter und so fort. Da kann man schon diese konventionellen Sehgewohnheiten, kann man schon auf diesen Typ des Franks projizieren. Und ja, ich würde sagen, ist erstmal ein anderer Frank.
Mhm. Ja.
Tony ist, wie gesagt, also wenn ich schon zu Tony kommen soll.
Na, ganz kurz vielleicht zu Frank, würde ich erstmal meine Gedanken dazu bringen. Beziehungsweise, das geht schon so ein bisschen Richtung Tony. Ich würde mal sagen, dass diese ganze Welt im Prinzip mal so eine Stufe nach oben gerückt ist, sozusagen, im Gegensatz zu dem, was wir im Pusher haben. Also das sehen wir daran, dass Frank, der ist, hast du schon gesagt, der ist gut gekleidet. Der hat auch mal ein Hemd an, der hat so ein schönes, sauberes T-Shirt an, der hat eine schön gegelte Frisur irgendwie nach hinten. Ne? Das sieht alles so, das sieht fast schon so mittelstandsmäßig aus irgendwie. Ne? Das ist nicht so dieser dänische Unterschichtenabschaum, der da gezeigt wird. Oder war jetzt natürlich nur Spaß, ne? Aber so diese... das ist jetzt niemand, der erstmal von Haus aus unbedingt in dieses Milieu reinrutschen musste, sage ich mal so. Ne? Sondern das hat schon viel von Freiwilligkeit irgendwie erstmal, finde ich so im ersten Moment. Und auch die Art und Weise, durch welche Räume und durch welches Milieu die beiden sich so bewegen, so generell. Ne? Das ist in Pusher 1 noch, also von 96, ist das dann mal so ein Restaurant in irgendeinem in irgendeiner Gasse gefühlt, so, wo die dann neben diesem Aquarium sitzen und da essen und sich dann noch so daneben benehmen. Ne? Das sind dann auch so ganz kleine, fast WG-Zimmer, wo ihre Kunden sich dann befinden und so. Ne? Und das macht dieser erste Film oder dieses Remake hier komplett anders. Du hast direkt, bist du in einer Villa, wo halt dann Drogen verkauft werden. Ne? Das ist so, die Reichen nehmen halt auch Drogen und das ist halt irgendwie eine Ebene drüber. Die Figuren bewegen sich dann auch durch sehr ansprechende Nachtclubs und so. Ne? Gibt es im ersten Pusher zwar auch, aber das ist dann auch schön hell beleuchtet. Du siehst alles, es gibt keinen Raum für Dunkelheit so richtig oder zumindest nur sehr, sehr wenig. Ne? Und das ist schon alles sehr, sehr nach oben ästhetisiert und hat nicht mehr so viel mit diesem Straßen-Gangster-Drogenmilieu zu tun, was wir aus eigentlich allen drei Pusher-Filmen kennen. Das sieht man, finde ich, selbst, wenn Frank dann zu Milo geht. Der hat so einen schönen Anzug dann auch an, ne, in Grau. Der betreibt so ein, was sind das, Hochzeitskleider oder sowas, was da verkauft werden? Also das ist genau, so eine Tarnung wahrscheinlich dann irgendwie. Und das hat alles so was schön Bürgerliches irgendwie und eben nichts mehr mit den Straßen von Kopenhagen zu tun, was wir hier in London sehen.
Okay, also würdest du Luis Prietos Pusher jetzt unterstellen, dass der gar nicht irgendwie eine Drogenszene oder eine Unterwelt der Drogenszene darstellen möchte? Möchte der jetzt also zeigen, dass das Drogengeschäft auch vielleicht im Mittelstand angekommen ist und dass sich da jetzt Menschen, sage ich mal, oder Gruppen von Menschen formieren, die dort ihre krummen Geschäfte treiben? Oder denkst du, es soll schon genau das sein, was in Pusher 1, was im Original gezeigt wird? Es soll schon irgendwie eine Art des Milieus sein, des eines abseitigen Milieus?
Also ich glaube erstmal grundsätzlich, dass Drogen in allen Gesellschaftsschichten genommen werden. Von daher wird es überall einen Markt geben. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was im Pusher aus dem Jahr 2012 passiert, genauso auch in unserer Realität in einer gewissen Form dann irgendwie schon passieren wird irgendwo. Ne? So. Von daher würde ich das gar nicht so milieumäßig abstufen. Ich finde, es ist legitim, sowas auch zu zeigen und sowas dann irgendwie zum Thema seines Films zu machen. Ich glaube, es gibt einen gewissen historischen Kontext und auch filmhistorischen Kontext, der dafür sorgt, dass dieses Remake in einer gewissen Weise anders ist als sein Original. Und ich glaube, dafür muss man so ein bisschen auf Pusher aus dem Jahr 96 zurückgucken. Ist übrigens ein schöner Anlass, dass wir dieses Remake auch nehmen können, um nochmal über Pusher zu sprechen.
Generell. Absolut.
Ja. Weil wenn wir ins Jahr 1996 gucken, dann ist das natürlich eine Zeit, die natürlich politisch auch in gewisser Weise von so ein paar Sachen geprägt war. Wir hatten den Kalten Krieg, der beendet worden ist, den Zusammenbruch der Sowjetunion, generell erstmal so eine große Unsicherheit, auch einen gewissen wirtschaftlichen Abschwung in gewissen Milieus. Wir hatten grundsätzlich, und das ist ja schon eine Entwicklung, die sehr, sehr weit ging, eine Globalisierungs- und Migrationsbewegung, ne, die sich ja in Pusher auch schon wiederfindet, also durch die Serbokroaten, die man da hat, durch Mohammed auch, der aus diesem die Wurzeln seiner Familie, die so aus diesem vorderasiatischen Raum dann irgendwo stammen werden, ne? Oder diesem südosteuropäischen Raum dann. Wir haben auch schon im Zuge des Neoliberalismus eine weitere Auseinanderklitterung von Arm und Reich. Und dadurch haben wir auch dieses Zeigen eines sehr armen Milieus oder sehr ärmlichen Milieus im ersten Pusher-Film. Und es gibt so eine gewisse Art und Weise, ich will jetzt nicht sagen, dass sich das wiederholt, aber die Probleme, die man im Jahr 2012 dann, als dieser Film rauskam oder so um diese Zeit rum wiederfindet, die scheint sich in einer gewissen Weise nicht zu gleichen, aber es sind andere Probleme, die zu ähnlichen Folgerungen vielleicht führen. Wir haben, glaube ich, ein großes Misstrauen in den Kapitalismus generell, was in dieser Zeit auch nochmal größer wird durch die Finanzkrise 2008, 2009. Was im Endeffekt auch dafür sorgt, dass die Mittelschicht in einer gewissen Weise dann erstmals ja schon enteignet wird und abrutscht, also durch diese große Mietenkrise oder diese große Kreditkrise, was die Wohnungen in den USA angeht, was dann zu einer weltweiten Krise dann eben geführt hat auf dem Finanzmarkt. Wir haben eine gewisse technologische Entwicklung, Smartphones, Internet, soziale Medien, Facebook spielt hier in diesem Remake auch eine große Rolle, ne? Also nicht eine große Rolle, aber es gibt ja so ein paar Sachen wie zum Beispiel das Flow, auf ihren Laptop schaut und da bei Facebook surft, ne? Oder das ist zum Beispiel, dass dieser erste Drogendeal, der scheitert, wo dann am Ende das Kokain im Wasser landet, ja. Dass es gar kein Verrat des einen Drogendealers sein muss, der dafür sorgt, dass die Polizei hinter denen herkommt, sondern die kommt dann einfach hinterher und der andere Typ wird auch noch verhaftet, was zumindest der ahnen lässt, okay, die wurden wahrscheinlich irgendwie überwacht und irgendwie hat die Polizei davon mitbekommen dann, ne? So. Und zum anderen haben wir dann auch natürlich gerade in London, in so einer großen multikulturellen Stadt, dann auch eine große kulturelle Vielfalt und auch, die sich dann eben auch aus Migrationsbewegungen speist. Also wir haben es hier beispielsweise auch wieder mit Zlatko Buric, dem Serbokroaten, der wieder den Gangsterboss gibt und seinem Gefolge, was aus Hakan zum Beispiel besteht. Hakan ist ein klassisch türkischer Name, ne? Also der wird auch so ursprünglich aus diesem Raum dann irgendwo stammen. Und eine große Drogenproblematik natürlich. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine filmische Kontextualisierung, die diese beiden Zeiten dann doch aber sehr, sehr stark voneinander abgrenzt. Mhm. Wir hatten es ja bei Pusher 2, glaube ich, mal gesagt, dass Rev mit diesem ersten Pusher-Film sehr stark an die Dogma 95-Bewegung anzuschließen scheint und den Realismus, der dadurch das Manifest von Lars von Trier und Thomas Winterberg dann eben ausgerufen wurde oder vorgegeben wurde. Und zum anderen auch diese Neo-Noir- und Kriminalfilm-Entwicklung, die man in den 90ern hatte, mit Reservoir Dogs und Pulp Fiction, die ja auch schon dieses kleinere Gangstermilieu dann irgendwie gezeigt haben. Und auf der anderen Seite dann aber auch generell der Gangsterfilm, der hier so ein kleines Revival durch Martin Scorsese erlebt, mit Goodfellas und Casino vor allem, ne? Und wenn man sich den filmhistorischen Kontext in 2000 oder um 2012 rum anschaut, dann ist es ganz interessant, dass man gerade in Großbritannien auch so eine Vorentwicklung von Gangsterfilmen wieder hat, die vor allem mit einem Namen verbunden ist, nämlich Guy Ritchie. Mhm. Der hat wesentlich früher schon seine Filme Snatch und Lock, Stock and Two Smoking Barrels gemacht, also Bubu, Dame, König, Gras heißt er im Deutschen, und dann aber auch Rock'n'Roller mit Gerard Butler, ist ganz interessant. Und dann sind aber gleichzeitig auch in Großbritannien ganz, ganz viele so Thriller entstanden. Also wie die Filme, die Jason Statham in Großbritannien gedreht hat beispielsweise. Also ich denke da an sowas wie Blitz, Cop Killer vs. Killer Cop oder auch Bank Job oder auch die Filme, die er generell dann in Europa gemacht hat, wie zum Beispiel die Transporter-Filme in Frankreich, ne, die so in diese Thriller-Richtung schon eher gingen und die auch ästhetisch einen ganz, ganz anderen Ansatz hatten als das, was in den 90er Jahren in Dänemark entstanden ist. Ne? Und dann hatten wir eben, und das ist so der Casus Knactus und vielleicht auch der Grund, warum man Pusher geremaked hat, wir hatten so eine relativ große Anzahl, und das ist gerade so um 2012 sehr interessant, wenn man sich das anschaut, so eine relativ große Anzahl an Remakes von absoluten Filmklassikern oder zumindest Filmen, die als Klassiker im Kino gelten. Total Recall aus dem Jahr 2012 mit Colin Farrell ist ein Remake des 1990 erschienenen Films von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1990. Wir haben Dredd, das ist mit Carl Urban, das ist ein Remake des 1995 erschienenen Films Judd Dredd mit Sylvester Stallone. Wir haben Red Dawn, das ist ganz interessant. Da gab es 1984 einen Film, der in den USA erschienen ist. Da ging es darum, dass die USA überfallen wurden aus einer Allianz von nicaraguanischen, ich glaube kolumbianischen, oder waren es kubanische? Ich glaube, es waren kolumbianische und sowjetische Truppen. Mhm. Und da gab es so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich dagegen gewehrt haben. Und dieser Film wurde im Jahr 2012 auch geremaked mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Nur war es diesmal eine Allianz, und das sagt wieder viel über den politischen Kontext aus, von Russland und Nordkorea. Mhm. Ganz interessant, ne? The Thing aus dem Jahr 2011 ist jetzt kein Remake, sondern eher eine Fortsetzung, okay, aber greift trotzdem diesen Ursprung natürlich auf. Evil Dead aus dem Jahr 2013, kurz zuvor Miami Vice von Michael Mann und auch wenig später, 2014, das Robocop Remake, auch ein paar Verhoeven-Film interessanterweise. Also so eine relativ große Anzahl an Remakes, in die auch jetzt nicht wahnsinnig viel Geld reingesteckt wurde. Also wenn man sich das anguckt, ist das relativ ich sag mal so, unkreativ weggefilmt und dann viel an der Post-Production nochmal gemacht worden. Und da würde ich sagen, dass erstmal Remakes zu dieser Zeit extrem erfolgreich waren und gleichzeitig der Gangsterfilm in Großbritannien, wo dieser Film ja auch entstanden ist, so ein Revival erlebt hat. Und das führt dann zu dieser Kombination, dass dann man sich denkt, ey, Pusher aus dem Jahr 1996 ist ein Film, der damals schon mit relativ geringen Mitteln entstanden ist, wo wir jetzt auch nicht so viel aufwenden müssen, um eben ein Remake davon zu realisieren. Und ich finde, diese Kombination aus diesen beiden Sachen und dann aber auch dieser Finanzkrisenaspekt, dass man auf einmal nicht nur die Ärmsten der Gesellschaft als dieses Drogenmilieu klassifizieren kann, sondern eben auch die Mittelschicht, die auch dann irgendwie gucken muss, wie sie an Geld kommt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das im großen Stil passiert ist, aber dieses Abrutschen der Mittelschicht in die Armut, was da nicht seinen Anfang nimmt, aber schon einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass das jetzt dafür sorgt, dass wir auf einmal in dieser Kombination einen Film haben, der genau das so ins Zentrum stellt. Und das eben auf Basis eines Filmklassikers, den wir schon besprochen haben.
Würdest du sagen, dass das Drogenmilieu dennoch authentisch dargestellt wird? Also man kann das ja durchaus realpolitisch so einordnen. Ja, aber würdest du oder könntest du dich vielleicht auch damit abfinden, wenn man sagt, die Mittelschicht, so wie du das jetzt genannt hast, ist jetzt, egal in welchen Bereichen, dazu verdammt oder muss jetzt quasi für Unterhalt, für Erwerb sorgen, indem sie sich jetzt unlauteren Geschäften hingeben, wie zum Beispiel dem Drogenhandel, dem Schwarzmarkt, der Prostitution, des Diebstahls, der Gewalt. Also ist das jetzt quasi dein Punkt, wo du sagen würdest, okay, hier Realpolitik, wir haben vielleicht irgendwas mit einer Weltwirtschaftskrise, der Mittelstand rutscht ab und das ist jetzt quasi die Ausgangslage, in der das Pusher-Remake spielen könnte, habe ich das richtig verstanden?
Das muss man nicht so zuspitzen. Ja. Ich finde, es könnte ein Aspekt sein. Ich meine, man kann auch generell sagen, dass im westlichen Kino, was vielleicht so in Großbritannien und die USA vielleicht dann auch sind, wo der Film mit Sicherheit auch einen Markt haben könnte, dass man da auch einfach relativ ungern auf eine ärmere Schicht schaut, vielleicht. Ne? Also traditionell. Also im amerikanischen Kino gibt es quasi im großen Stile nur im New Hollywood Kino und vielleicht jetzt in den letzten Jahren irgendwie durch Filme wie Joker oder sowas, ne? Ja, wobei ist vielleicht auch mehr geworden, ne? Aber ich würde sagen, vor 10 Jahren war das jetzt noch nicht so ein großes Thema. Also mir würde jetzt zumindest ad hoc nicht direkt ein Beispiel einfallen, vielleicht.
Ja.
Weil da könnte man ja auch sagen, da gibt es ja generell so eine gewisse Prüderie oder so eine gewisse Angst davor, sowas im Kino zu zeigen. Oder gab es zumindest in der Zeit, wenn man die arme Leute anguckt oder arme Leute als Protagonisten etabliert, davor hat man sich eigentlich immer gehütet. Genauso wie zu viel Brutalität zu zeigen, zum Beispiel auch, das finde ich jetzt hier in diesem Pusher-Film auch ein bisschen bezeichnend, dass man es auflösen muss, dass Tony auch überlebt hat. Ja. Das ist was im ersten Pusher so ein bisschen offen bleibt zumindest, ne, ob das so gut geht. Aber diesen Besuch muss man dann trotzdem nochmal machen. Deswegen würde ich sagen, ich weiß auch nicht, ob man es so zuspitzen will. Vielleicht haben die auch einfach gesagt, ey, wir müssen irgendwas anders machen. Einfach und wollen das nicht. Aber ich weiß nicht, also ich finde, es ist zumindest eine ganz ordentliche Erklärung. Oder zumindest muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, warum wird das gemacht? Also warum verbleibt man nicht einfach im gleichen Milieu? Weiß nicht, vielleicht weil es zu wenige Anknüpfungspunkte an das Unterschichtsleben im London von 2012 gibt, zu wenig ikonografische Bezüge oder so. Ich weiß nicht. Aber irgendeinen Grund wird es da haben.
Eine Sache noch. Denkst du, dass dann, wenn wir das so trennen wollen, Unter- und Mittelschicht in diesem Film miteinander verschmolzen sind? Die Unterschicht hat sich ja jetzt nicht einfach wegrationalisiert. Ja, ja. Die wird es ja immer noch geben. Ja. Ist das jetzt quasi ein Konglomerat geworden, was sich da jetzt gegenseitig irgendwie mit Drogen über Wasser hält? Denn wir sehen ja Toni, wir sehen ja das Mädel Flo, wir sehen Frank und wir sehen wieder Milo, wie sie ja nichts anderes haben. Es ist ja nicht so, dass der Mittelstand jetzt arbeitet und arbeitet, eine 60-Stunden-Woche hat und nebenbei noch Drogen beschaffen muss, damit irgendwie das Geld reicht, sondern wir sehen einfach die Person Frank, wie sie nichts anderes macht, als irgendwie ja, Drogen oder das eigene Drogengeschäft am Laufen zu halten. Genauso Tony, der hier nur, wie gesagt, eigentlich so ein fast schon obsoleter Sidekick ist, der sich dann, wie gesagt, auch nach der Hälfte, wie im Original auch, verabschiedet. Wir haben hier Flo, die Table-Dancerin und so ein bisschen dieses, ja, so dieses zarte, auf den Ritter wartende Gretchen ist, die irgendwie so in die Unterwelt gerutscht ist, aber da gar nicht so richtig hingehört, befreit werden möchte und so weiter. Und mir fehlt bei dem Ansatz, diesen Menschen jetzt eben zu unterstellen, okay, hier, die sind irgendwie, die haben irgendwie einen anderen sozioökonomischen Status mal gehabt und sind irgendwie da reingerutscht. Natürlich thematisiert der Film das nicht. Ich finde es aber, ist trotzdem ein guter Anknüpfungspunkt, um den Film zu verstehen, das vielleicht so zu erklären.
Vielleicht ist es auch einfach eine Schwäche des Films. Also, dass das irgendwie nicht so richtig zusammenzupassen scheint, dass wir auf der einen Seite diesen Typen da schon haben, der schon irgendwie was repräsentiert, der auch, finde ich, viel, viel mehr an sowas wie zum Beispiel einem Jason Statham geführt ist, als an einem Franke aus dem ersten Teil, ich sage mal erster Teil, aus dem Original natürlich. Aber es gehen für mich dann so viele Szenen dann dahingehend tatsächlich auch nicht auf, wie zum Beispiel, ich habe ja schon angedeutet, der Besuch bei der Mutter. Frank wirkt in diesem Film nicht wie jemand, der sich mal mit seiner Mutter so stark zerstritten hat oder irgendwie mal, weiß nicht, wegen Drogen oder sowas da sich entfernt hat oder sowas. Ne? Der wirkt ja nicht mal selber wie ein groß Drogenabhängiger irgendwie, sondern wie ein relativ klarer Mensch eigentlich. Ne? So, also, ja, hat schon seine wütenden Phasen, sage ich mal, oder seine Extremphasen.
Ja. Aber dennoch kann man doch sagen, Drogenszene, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht die sich jetzt gründet, bleibt doch Drogenszene. Also ich glaube, es sind immer gewisse Codes, die sich gerade im Film widerspiegeln, wie die Drogenszene mit gewissen Tropen verbildlicht wird. Und dieses soziale Milieu glaubhaft und authentisch herüberzubringen, egal ob die jetzt aus den Gründen oder aus den Gründen im Drogengeschäft gelandet sind, schafft für mich der 2012er Pusher eher nicht. Wir bewegen uns in anderen Räumen, teilweise in irgendwelchen, keine Ahnung, Artisan-Studios, wo dann irgendwelche Junkies sitzen, die wahrscheinlich mal viel Geld haben, hatten, mit ihren leichten Mädchen umringt und die dann irgendwie auch ein Safe haben, wo dann der Batzen Geld drin liegt und die dann ihre teuren Drogen kaufen. Aber trotzdem dieser Dreck und dieses und die Amoral des Geschäfts kommt hier doch überhaupt nicht zu tragen. Wir haben hier irgendwelche Figuren, die in einem überhaupt nicht so organischen Milieu, wie es sich beim Original anfühlt, aber das Gleiche machen wie im Original. Es fehlt mir aber so ein bisschen irgendwie die Plausibilität, dieses soziale Milieu irgendwie authentisch und glaubhaft darzustellen. Diese gesamte Essenz der Pusher-Trilogie, die wir ganz fein herausgearbeitet haben, diese kleinen Geschichten der Ambivalenz, des Mitleids oder auch der Rührseligkeit, die dann irgendwie so im Siff und Suff und in der Schande versanden, zugrunde gehen, vielleicht mit einem kleinen Hoffnungsschimmer aus der sozioökonomischen Not heraus, das ist hier überhaupt nicht spürbar. Im Original ist das spürbar. Ich möchte den Film jetzt nicht aufoktroyieren, dass man das 1:1 irgendwie rüberbringen muss, dass es jetzt die Prämisse ist, irgendwie die Essenz der Reven-Filme zu kopieren. Aber ich ringe da ein bisschen mit mir. Der Film hat super Momente. Also der Film hat Momente, in denen denkt man wirklich, okay, hier sticht jetzt gerade so von meiner persönlichen Skalierung an filmischer Qualität heraus, sticht jetzt was heraus, was mir wirklich gefällt. Aber insgesamt ist es irgendwie ein komisches, unrundes Spiel mit Figuren, die ja eine Maskerade irgendwie Stereotypen darstellen sollen, die aber irgendwie in kein kohärentes Milieu eingebunden sind. Jedenfalls nicht so, dass das Ganze durch das Gebaren, durch den Habitus irgendwie ein gemeinsames und oder als gemeinsames und schlüssiges Milieu funktioniert. Die werden irgendwie zueinander gestellt, könnte man sagen. Es geht wirklich um diese positivistische Ereignisgeschichte, die man aus dem Original kennt. Man hat eben die Setpieces, die abgegangen werden. Da ist der Film gar nicht so frei, sondern das geht wirklich ist straff getaktet. Der Film ist, glaube ich, auch fast 10 Minuten kürzer als das Original.
Ich glaube, länger sogar. Ich meine sogar noch kürzer als 10 Minuten. Ich glaube 86 Minuten geht das Remake. Ich weiß gar nicht, wie lange das. Na gut, kommt hin, okay. Ungefähr 10 Minuten. Ne?
Die Vorlage und also das Gerüst und die Personenkonstellation sind eigentlich die gleichen.
Ja. Genau, also es wird, im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Es ist teilweise sogar, es sind die gleichen Sätze, die ausgesprochen werden. Es gibt sogar, es sind sogar die gleichen Gesten. Ja. Es gibt so einen Moment, wenn Milo zu Franke sagt, hey, wir sind doch Freunde, da macht er genau das Gleiche.
Das stimmt, das sind manchmal so kleine Sachen. Ja. Irgendwie Punkt 12, als er reinkommt und das Kilo Heroin oder Kokain abholen möchte, werden dort wirklich 1:1 inszeniert. Aber trotzdem, also für mich persönlich wird hier keine Idee der Pusher-Trilogie verschraubt, die irgendwie ein kohärentes Sujet einer Drogenszene ergeben. Ja. Egal, ob die jetzt in Kopenhagen oder in London ist.
Du könntest jeden Thriller genauso abdrehen.
Absolut, es ist sehr generisch. Hm. Ja, ja. Und auch die Optik ist so generisch. Also es sind auch Bildräume, die zu identitätslos sind. Im Original haben wir die Straßen Kopenhagens, die sicherlich einen Wiedererkennungswert haben, wenn man Kopenhagen kennt. Da sind Straßenlaternen, da sind irgendwelche Stromkästen voll gesprayt mit Graffiti, beklebt mit irgendwelchen Stickern, die sind dreckig, die sind verhunzt, da stehen kaputte Autos, da stehen irgendwelche Leute herum, die gar nicht schick sind, die dort irgendwie rumlungern. Und das Ganze hat so einen organischen Drive und eine Glaubhaftigkeit und eine Unmittelbarkeit, dass das Ganze gar wie in einem fast schon dokumentarischen Stil genauso den Realismus darbietet, wie es vielleicht in den 90ern in Kopenhagen so war. Mhm. Und das Original spielt dann natürlich auch mit den Codes. Es werden hier natürlich auch im Originalfilm nur Ideen vermittelt. Es ist jetzt hier keine wissenschaftsbasierte Studie, es ist trotzdem Film. Aber ich finde, beim Originalfilm muss man sich immer daran erinnern, ach ja, das ist ja ein Film. Mhm. Aber weil man es der Refn-Trilogie so abkauft, dass hier wirklich authentisches Drogenmilieu ins Spiel gebracht wird. Und das ist bei dem Luis Prieto-Film, da merkt man, das ist ein konventioneller Film mit einer Schablonartigkeit, die bereits definiert ist durch das Original. Natürlich mit Problemen, die bekannt sind und mit einer Auseinandersetzung, die durch dieses Wegschneiden der Gewaltspitzen, der optischen oder der emotionalen Reize gar nicht stattfindet. Also hier an dieses Films eine Auseinandersetzung zu knüpfen über gewisse Themen, finde ich schwierig. Es ist ein befriedigendes Seherlebnis. Es ist ein klassischer Spielfilm mit einem ganz klassischen Aufbau. Ja. Aber das, was die Pusher-Trilogie so einmalig gemacht hat, findet man hier nicht wieder. Und auch wenn das jetzt irgendwie eine andere ökonomische Kaste jetzt ins Drogengeschäft bringen soll, fehlt mir hier so ein bisschen die Greifbarkeit.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat man auch einfach den Zugang zu diesen Räumen nicht gehabt oder wollte sich dem nicht nähern und hat deswegen gesagt, wir gehen da lieber, sieh denn das Ganze eine Ecke drüber an irgendwie und lassen die Leute ein bisschen wohlhabender sein im Endeffekt oder nicht ganz so pubertär, jugendlich wie vielleicht in diesem ersten Film. Ja. Aber gucken wir uns doch einfach mal diese Inszenierungsstrategien im Vergleich an. Das finde ich nämlich tatsächlich sehr interessant. Wir hatten ja wahrscheinlich in der Pusher-Folge schon mal drüber gesprochen. Wir haben hier teilweise zumindest sehr lange Einstellungen. Die Kamera folgt Franke über den ganzen Film hinweg, auch mal direkt, läuft direkt hinter ihm her. Es ist Handkamera vor allem, ne, was diesen Dokumentarstil da nochmal hervorhebt. Wir haben gerade in Gesprächen es sehr, sehr oft, dass eine Kamera verwendet wird, die nicht, wo nicht hin und her geschnitten wird, sondern wo Milo sagt etwas und Franke sagt etwas und die Kamera schwenkt immer zwischen den beiden her. Dann gibt's einen Schnitt und dann gibt's eine andere Kamera, die mal ans Gesicht von Franke ranfährt und so. Es ist total dynamisch, ne? Und ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt so eine These einfach nur, die ich nicht beweisen kann, dass man diese Szenen tatsächlich öfters mal gefilmt hat. Allerdings immer mit einem gewissen anderen Plan im Hintergrund, dass man, was weiß ich, eine ganze Szene wird mal komplett durchgefilmt, mal mit einem Konzept, also dass man die Kamera mal hier platziert und da mal hin und her schwenkt zum Beispiel und dann mal eine Kamera filmt die gleiche Szene komplett nochmal, hat aber diesmal einen anderen Fokus oder ist an einer anderen Stelle platziert. Weil was ich finde super auffällt bei Pusher, bei dem Originalfilm, ist, dass jede Einstellung, auch wenn du hin und her schneidest zwischen den Bildern, alles ist dann schon in Bewegung, alles ist dynamisch, die Bewegung ist sofort da. Wenn du dir das anguckst im Vergleich mit diesem 2012er Film, du hast teilweise, eine Figur kommt rein und du hörst wirklich im Hintergrund, wie da gesagt wird, und Action, weißt du, und dann läuft die Figur im Prinzip erst los und dann sagt die ihren Text auf, dann gibt's einen Schnitt, dann stehen beide so nebeneinander, ne, an einer Stelle, wo, an der Stelle, die eigentlich von der vorherigen Kamera hätte aufgenommen werden sollen, wo ich mir dann denke, wahrscheinlich wurde hier sehr, sehr viel auf einzelne Einstellungen hin inszeniert und auf den Moment. Das hat man sehr, sehr häufig, finde ich, hier, dass man zum Beispiel so eine Einstellung hat von Milo zum Beispiel gegen Ende, wie er sich so ärgert, ne, wenn, wenn Frank dann die, oder Frank die Pistole zieht und dann entfliehen kann, dann hast du so eine Einstellung, wo Milo dann sich so einmal groß macht und sich aufregt und so. Ja. Und da weißt du genau, was passiert ist. Die haben eine Kamera hingestellt und haben wahrscheinlich, Zlatko Buric gesagt, okay, wir brauchen jetzt diesen Moment nochmal, stell dich jetzt mal hin, die anderen können schon mal zur Mittagspause gehen oder können schon mal in die Maske oder sich nochmal frisch pudern für die nächste Szene. Aber du stellst dich jetzt nur mal hier hin, ärgerst dich kurz für die Kamera und das machen wir, und wir schneiden das dann alles in der Post-Production irgendwie zusammen. So, Das ist so dieser Eindruck, der da entsteht. Und generell habe ich das Gefühl, dass vieles in diesem Film in der Post-Production entstanden ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich hier besonders viel Zeit für Ausleuchtung oder sowas genommen hat, sondern ich glaube wirklich, weil alles so gleich hell ist irgendwie. Ich glaube wirklich, man hat gesagt, wir sind ja im digitalen Zeitalter, wir erhöhen einfach mal die Helligkeit, batz, fertig. Das sieht man ja auch in dieser einen Szene, wenn Frank später in der Villa ist und dann mit diesen zwei Waffen diese ganzen Gäste bedroht, da sieht man ja diesen Übergang in diesen Grün- oder Gelbfilter dann diesen auf einmal.
Rage-Mode. Genau. Irgendwie sowas soll es sein, ja.
Das kannst du in dieser Form eigentlich nicht ausleuchten. Das ist in der Post-Production entstanden, da hat jemand dann währenddessen einfach so einen Regler hochgezogen und dann war das alles gelb. Das ist halt on the fly passiert. Und währenddessen hat man vielleicht so ein, zwei Spots stehen gehabt, damit sich alle sehen oder dass du zumindest so eine gewisse, so eine Grundbeleuchtung dann am Set hast, aber viel mehr ist da nicht passiert. Der steht auch um diese Leute drumherum und du weißt, dieser Moment ist auch nur für die Kamera inszeniert. Da stehen drumherum keine Leute, wenn du diese Einstellung hast, ne? Sondern die Kamera fährt dann drumherum und sonst ist da keiner in dem Studio dann für diesen Moment.
Richtig, genau. Also es fehlt so ein bisschen die Patina, so dieser Dreck unter den Nägeln, den das Original hatte. Und jetzt hier ist es wirklich so steril und distanziert und eben inszeniert und auch teilweise gestelzt. Es gibt eine Szene in der Disco, dort fängt Tony eine Schlägerei an und auf einmal stehen Frank und Tony Rücken an Rücken, irgendwie noch die Fäuste gehoben. Es ist wieder so dieser klassische Kameraschwenk, das ist irgendwie so eine Halbrunde von Mitte oben rechts, einmal nach unten bis links, also einmal so die halbe Uhr im Querschnitt. Und da fängt auch Frank auf einmal an, in die Kamera zu schauen, mit der Kamera mitzugehen, den Blick. Und dann wird auf einmal so eine sehr poppige Musik abgespielt. Die Situation löst sich irgendwie völlig irrational auf und auf einmal beginnt die Menge wieder zu tanzen. Also so eine völlig skurrile, fast schon fast sehr stilisierte Szene, die auch fast ein bisschen, also nicht surreal wirkt, aber die einfach nicht diesen Realismus hat, den das Original hat, wenn Franke zum Beispiel in das Lokal reinstürmt, Tony ein Glas über den Kopf zieht und mit einem Billardkö fast totschlägt, haben wir hier so ein paar viele Schnitte, sehr helles Licht, so ein paar gestelzte Schläge, dann auf einmal wieder poppige Musik, dann ist alles schon wieder vergessen und wir gehen weiter und können weiter in der Handlung machen, haben jetzt hier nochmal irgendwie eine coole Szene, hier ist das Licht irgendwie ganz geil, wir haben hier irgendwie Laserlichter, haben gerade mal viele Leute um uns rumstehen und können jetzt nochmal Frank zu einem coolen Typen stilisieren. Und das hat so gar nichts vom Impetus des Originals. Ich kann aber auch nicht zuordnen, was sonst mit einem Remake verfolgt werden würde. Warum, wenn man sich davon löst, was kann dann sonst das Ziel sein, eben nicht Frank als diesen geprügelten Bittsteller darzustellen, der um sein Geld bettelt, auch um sein Leben bettelt und auch wirklich bei den Personen um Aufmerksamkeit ringen muss. Wir haben immer so diesen gefassten, eher wütenden und gewaltbereiten Frank, der, wie gesagt, von der Kamera eigentlich schon als Sympath, als Held dargestellt wird. Man muss eigentlich zu keiner Zeit irgendwie so richtig um ihn fürchten. Das Ganze wird versucht irgendwie aufzubauschen, gerade noch mal am Ende, wenn dann Flo, wie gesagt, von ihm rennt und so weiter, seine Deals sind geplatzt, sein Geld ist weg und so weiter. Aber man hat nicht so diesen Bezug und diese Verbindlichkeit, die man zu Franke aus dem Original hat. Mhm. Zu Frank, es wirkt alles, vielleicht ist das auch nur mein eigener Eindruck, weil ich jetzt wirklich so festgefahren in dieser Originaltrilogie bin. Aber ich kann das gucken, das kann man gut gucken, das kann man sehr gut gucken. Ich habe auch, man kann sich auch erklären, warum der Film so ist, wie er ist. Aber alleine aus sage ich jetzt mal, künstlerischen Gründen heraus, kann ich mir nicht erklären, warum man das so gemacht hat, wie es hier gemacht wurde.
Also das ist alles relativ konventionell. Ich finde auch, dass man den Figuren an sich nicht so sehr nahe kommt. Also diese Freundschaft von Frank und Tony, die wird auch eher behauptet. Im ersten Teil wirkt das total organisch, finde ich. Wobei die Figuren gar nicht so viel komplizierter sind. Aber ich finde, dass Mads Mikkelsen, wir wollen jetzt nicht hier über Schauspiel reden, aber ich finde auch durch diese Glatze und das Respekt hinten drauf, ne, da hast du direkt irgendwie einen Bezug, was diese Figur einzigartig macht und sie abhebt von irgendeinem Protagonisten. Ne? Also Tony hier in diesem Remake ist halt, ja, der hat so diese Baggy Jeans an und da irgendwie so erinnert optisch so ein bisschen so, ne, also so Hip-Hop-mäßig gekleidet halt auch, ne. Oh Gott, das klingt so Boomer-mäßig gerade so, ne? Wie diese jungen Rapper so, gekleidet. Und, aber so Steno halt, ne, also das hast du in einer gewissen Weise schon tausendmal gesehen. Und auf der anderen Seite ist der Film dann natürlich inszenatorisch auch super konventionell und gar nicht in diesem Realismus drin. Ich finde, dass der Film das, glaube ich, auch weiß. Also ich glaube, die wussten da bei Tiberius auch, dass sie das relativ stereotyp, unkompliziert, mit wenig Budget runterfilmen. Und sie müssen irgendwas machen, wie man dann doch das Publikum bekommt. Und das ist für mich dann, dass man versucht, alle Szenen oder viele Szenen sehr stark zu psychologisieren und auch auf Psychologisierung hinzufilmen. Dass man sehr, sehr oft so Frontaleinstellungen von Frank zum Beispiel hat, wie er so einen leeren Blick dann irgendwie hat, ne, was einen dann emotionalisieren soll und mit reinholen soll. Dass man generell auch so Szenen hat, die einen irgendwie mitnehmen sollen, was so an klassische Partyaufnahmen vielleicht auch erinnert. Also du hattest ja dieses Beispiel, genau, du hattest ja das Beispiel gebracht mit der Prügelei und diesem Übergang. Und das hat ja mit Realismus nichts zu tun, auch auf einer auditiven Ebene tatsächlich, weil wir haben es hier gleichzeitig mit intradiegetischer und extradiegetischer Musik zu tun, weil diese Clubmusik dann für uns natürlich hörbar ist und wir gehen davon aus, dass das der gleiche Song ist, der auch gerade in der Disco läuft. Aber dann ist das ja eine Montagesequenz und es werden verschiedene Momente dann gezeigt, wie die den Abend noch verbringen, also dass sie beispielsweise mit ein paar Frauen reden, dass sie dann noch weiter tanzen und dieser Song läuft aber einfach durch und wird dadurch extradiegetisch nur für uns als Publikum gezeigt, ne? Weil es läuft ja nicht die ganze Zeit derselbe Song. Sozusagen, ne? Und das verleiht dem Film so eine Künstlichkeit, die ihn dann wiederum, oder wir haben es ja schon gesagt, auch mit diesen zwei Pistolen, ne, und diesem Filter dann sozusagen, der dann auch natürlich Inneres von Frank darstellen soll, ne? So. Das verleiht dem Film so eine Künstlichkeit, die ja diese Härte des Originals einfach wegnimmt und aber auch dann doch so konventionell runtergefilmt ist, dass der Film dadurch keine eigene Identität irgendwie entwickelt, die ihn interessant machen könnte. Ist schön, dass wir über so einen Film auch mal sprechen, finde ich gerade. So einen Film, ja. Aber dass wir über
ist sowas auch mal reden. Ja, zumal wir ähnlich wie bei Friedhof der Kuscheltiere, da hatten wir jetzt nicht so die Zeit, da haben wir zwei Filme in eine Folge gepackt. Jetzt haben wir wirklich mal die Zeit, sowohl über Original als auch über das Remake ausführlich zu sprechen. Wenn wir Luis Prieto das altruistische Motiv unterstellen, dass wir hier eine geschönte, eine nutzbar gemachtere Oberfläche vorfinden.
Ich würde ganz kurz einhaken. Ja. Ich glaube, Luis Prieto müssen wir in dem Fall gar nichts unterstellen. Ich glaube, da hat Tiberius gesagt, wir wollen ein Pusher-Remake machen und dann haben sie engagiert, wer kann das machen? Hier hast du einen Auftrag und dann ist das einfach ein Job. So. Ich glaube nicht, dass da künstlerische Ambitionen groß dahinter stecken, ehrlich gesagt. Natürlich macht er das dann trotzdem, versucht okay, das in ja. dem Rahmen, den er so zur Verfügung hat, dann zu machen. Mhm. Aber da wurde wahrscheinlich auch nicht viel Geld ausgegeben für einen Drehbuchautor. Ne? Da wurden mal so ein paar Sachen verändert, vielleicht zusammengekürzt. Also es gibt ja zum Beispiel zwei Figuren, die Frank Geld schulden. Das ist zum einen dieser Typ, der in dieser Garage arbeitet im Original, ne? Und zum anderen dieser Typ, der sich dann selbst umbringen wird mit der Schrotflinte, und die beiden Figuren wurden halt zusammengepackt in diesem Remake. Ne? So. Aber so viele Veränderungen zum Original gibt es ja nicht. Aber fahr fort, bitte.
Ja. Hat man da vielleicht als Ziel gehabt, ob jetzt als Prieto oder als Tiberius, dem Film, also hat man als Ziel gehabt, einen Film zu remaken, der wahrscheinlich funktioniert, wahrscheinlich weitere monetäre Mittel akquiriert, oder wollte man dem Film einem größeren Publikum zugänglich machen? Ich glaube, man kann dem Original noch unterstellen, das ist schon ein Nischenfilm. Ich weiß gar nicht, ob man das Original als Klassiker zählen kann. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so im kollektiven Gedächtnis oder im kollektiven Kanon einer Filmklassikersammlung genannt wird. Ich würde schon sagen, dass das an der einen oder anderen Liste der Fall ist. Aber wenn man jetzt irgendwie auf 100 oder auf 50 Klassiker der 90er zu sprechen kommt, ich weiß nicht, ob es da irgendwie im Pusher reinschaffen würde. War es jetzt eher das Ankommen lassen im konventionellen Film, im Unterhaltungssegment des Films, oder wollte man jetzt hier einfach nochmal auf ein Rezept setzen, das funktioniert, das aber noch nicht die Aufmerksamkeit bekam und jetzt bekommen kann, um eben nochmal irgendwie Kohle zu machen? Also haben wir es hier einfach nur mit einem gut verkaufbaren Produkt zu tun?
Ich glaube ja. Also im Zuge dessen, dass gerade so um diese Zeit diese große Anzahl von Remakes war, die alle nicht so gut wegkommen, auch beim Publikum. Ne? Also die sind jetzt nicht alle von Tiberius, also man kann der Firma nicht alles unterstellen. Aber doch hat man es ja sehr, sehr häufig hier versucht und ist damit dann doch öfters mal krachend gescheitert. Gibt natürlich positive Beispiele, Evil Dead, ne? Kann man ja spoilern, berät mal bald. Das Remake von Fede Alvarez. Da werden wir wieder lobende Worte finden. Das kann ich schon mal vorwegbringen. Oder Miami Vice aus dem Jahr 2006. Ja. Der ist jetzt nicht ganz in der Zeit, ne? Aber so ein paar Jahre vorher war der ja. In dem Fall, das ist so konventionell, ohne jeglichen kreativen, künstlerischen Anspruch, meiner Meinung nach, runtergedreht. Man hat sich ein bisschen Gedanken gemacht um die Zeit auch, finde ich. Also gerade, dass man diesen Film ins London dieser Zeit verfrachtet und dann entsprechend auch Einwanderer hat, die hier eine Rolle spielen, die man jetzt so in Dänemark weniger finden würde als in London zum Beispiel. Ich meine, was heißt Einwanderer? Ich rede jetzt eigentlich nur von Hackern, ne? Und dem Kollegen noch. Ne? Aber das ist ja trotzdem schon mal so ein bisschen was. Also aber das ist jetzt auch nicht, also das ist an einem Nachmittag, bist du da fertig mit, sag ich mal, gedanklich. Das ist richtig, ne? So. Also das ist jetzt nicht so, dass sie da über Wochen wahrscheinlich gesessen haben und gesagt haben, wie konstruieren wir das Ding? Sondern es ist eine Produktion, die ließe sich relativ schnell runterdrehen, hätte ich jetzt gesagt. Man hat hier schöne Einstellungen trotzdem auch drin. Ich finde die Clubszenen sehr ansprechend teilweise, wo es dann doch mal ein bisschen dunkler wird und wo hier so ein Farbenspiel hervorkommt. Was dann lustigerweise schon eher dann auch an sowas wie Drive von Nicholas Winding Refn dann auch mal anschließt irgendwie, natürlich auf einer sehr flachen Ebene dann im Endeffekt. Aber ansonsten ist das pure Konvention. Sehr schnelle Schnitttechnik hast du auch gerade in Actionfilmen der 2000er oder 2010er sehr oft gehabt. Man erinnere sich so an Taken oder sowas. Ja. Ne? Also das ist hier auch anschlussfähig. Elektronische Musik, die extra diegetisch eingespielt wird. Das eigentlich.
Ja, ich finde es auch so bezeichnend, dass man den Film wirklich auf 88 Minuten runtergekürzt hat. Also manche Szenen finden gar nicht statt. Zum Beispiel im Original gehen Frank und Tony hat irgendwie Pommes in der Hand. Und die gehen irgendwie durch eine Drogerie und führen wieder diese vulgären und irgendwie genital behafteten Gespräche über irgendwelche sexuellen Vorlieben und irgendwelche Erfahrungen, die mal gemacht wurden. Was eine Beziehung zwischen den beiden natürlich irgendwie bindet, haben wir hier zum Beispiel nicht. Es ist für mich so ein bisschen ein Film, der wirklich für den Zuschauer oder für die Masse, wenn man davon reden kann, des Publikums gemacht wurde. Und die Menschen, beziehungsweise das Publikum, ist diesem Film nicht egal. Daher eben auch das Ziel, des Konsens, der Befriedigung konventioneller Rezeptionsmuster. Also man kann sich den Film ganz unverfänglich angucken. Hier wird keiner irgendwie erschrocken die Hand vors Gesicht legen und sich fragen, Mensch, wie kann man sowas nur zeigen, wie zum Beispiel in Pusher 3 irgendwie ein Mensch ausgeweitet wird und so weiter und so fort. Gut, ist jetzt hier nicht das Remake des dritten Teils, sondern des ersten Teils. Aber auch hier haben wir schon eine Beschneidung oder eine Zensur der Gewaltszenen, der vielleicht auch Darstellung von Gewalt, die im Original, zum Beispiel wenn Tony von Franke zusammengeschlagen wird, hier ganz anders dargestellt wird. Man sieht hier nochmal Tony mit so einer gewissen Wundästhetik, wie er dann irgendwie im Bett liegt und quasi der geprügelte Hund ist, der von Frank nichts mehr wissen möchte. Das wird, wie gesagt, im Pusher im Wagen gelassen. Er kann also Tony auch ermordet haben im Original, was nochmal amoralischer wäre als sein Kumpel, weil er einen verpfiffen hat, jetzt einfach nur auf die Klappe zu hauen, krankenhausreif zu prügeln. Aber dennoch leidet doch der 2012er Film genau unter dem, was das Original hat. Diese voyeuristische Befriedigung, genau mal dieses Hineinwagen in etwas, wo keiner drin sein will, aber was wir doch alle irgendwie so interessant finden. Also das Wahre oder das Reale oder in unserer eigenen, in unserer inneren Konstruktion, das zumindest als real fühlbare oder als real denkbare, wird hier im 2012er Pusher völlig ausgegrenzt. Der Film weiß, dass es ein Film ist. Das Publikum soll wissen, dass es ein Film ist. Jeder weiß, hier wird einfach irgendwie ein Film gezeigt, der mich unterhalten soll. Ganz anders als im Original, wo ich, wie gesagt, wo man sich immer so ein bisschen dran erinnern muss. Okay, fahr dich mal runter hier, das ist wirklich nur ein Film. Auch wenn jetzt hier irgendwie Menschen getötet wurden und so weiter. Ist und bleibt das ein Film. Erinnert mich ein bisschen ans Exploitation-Kino der 70er, wo ja Regisseure dann auch letztlich irgendwie verklagt wurden oder sich vor Gericht, ich weiß nicht, ob das Ammärchen sind, aber ich kann es mir gut vorstellen, sich verantworten mussten, ob in diesem Film vielleicht wirklich ein Mensch zu Tode kam, weil das hier mit so einem Grad an Realismus dargestellt wurde. Eine ähnliche Richtung geht das, finde ich, im Original, weil es halt wirklich, wie gesagt, wir haben das Wort schon oft verwendet, aber es ist halt einfach organisch. Es ist halt irgendwie gefühlt ein hoher Grad des Realismus, auch wenn wir sicherlich alle in solchen Szenen oder in solchen Begebenheiten noch nie im eigenen Leben Gast waren oder beiwohnen durften. Aber das Ganze fühlt sich ja einfach im Original greifbarer, realer, fühlbarer und eben unmittelbarer an, als jetzt dieses Distanzierte im 2012er Film.
Ja, und das, obwohl der Film sich halt in diesem Remake so stark auf seine Hauptfigur stürzt, sie auch noch psychologisiert, so eine richtige Beziehung zu ihm oder zu Frank baut man in diesem Remake nicht auf. Es ist auch, ja, das Spannende an diesem ersten Pusher-Film oder an der Pusher-Trilogie ist ja, dass diese ganzen Figuren, die man da sieht, nur Teil eines großen Systems im Endeffekt sind, was hier in diesem Film auch gar nicht rüberkommt. Die Originaltrilogie, das Wort, was ich verwende, sagt es ja schon, hat natürlich den Vorteil, dass es eine Trilogie ist und wir dann im zweiten Teil zum Beispiel auch nochmal hören, wie Milo mal Tony fragt, wie geht's Franke eigentlich? Und das ist alles, was wir ab dann noch von Franke hören. Ne? Also Franke ist nur ein Teil davon und diese Welt läuft auch ohne ihn weiter. Die Welt in ein Pusher-Remake läuft ohne Frank nicht weiter, weil das so der, das Zentrum dieses Films ist. Und das Spannende ist ja, dass das bei diesem ersten Pusher-Film nicht nur dadurch funktioniert, dass es diese beiden Nachfolger gibt, die diesen ja eigentlich nochmal besser machen, sondern du hast auch im ersten Pusher-Film schon diese zwischenmenschlichen Momente, dass es da zum Beispiel dieses Gespräch zwischen Franke und Radovan im Auto gibt, wo Radovan von seinem Traum erzählt, ein Restaurant aufzumachen. Und das funktioniert selbst ohne den dritten Teil, wo wir ja genau das dann sehen. Wunderbar, ne? Dass diese Figur eines brutalen Schlägers von Milo mal so einen Moment der Menschlichkeit bekommt, wo sie, wo man von diesem Klischee abrückt, was er bis dahin so repräsentiert hat, ne? Und das, das macht diesen Pusher, das macht Pusher einfach so gut.
Absolut.
Das ja. fällt hier einfach völlig weg.
Ja. Also der, also mit Beginn des Remakes, mit Sekunde 1, arbeitet der Film einfach daran, die Aufmerksamkeitsökonomie seines Zuschauers dahin zu lenken, dass der Film halt ein Ende hat. Dass halt irgendwann ein Ende gesetzt werden muss und dass alles dafür getan wird, in möglichst schneller Zeit, in 88 Minuten, die Hauptfigur mit einer kleinen Geschichte auch dahin zu bringen. Und das geschieht an einem so vorüber. Ich glaube, wenn man auch mal irgendwie 10 Minuten eine rauchen geht, der Film nebenbei läuft, man setzt sich wieder hin, es werden genau die Punkte im Film als Ankerpunkte oder als Gelenkstellen installiert, die für ein grobes Verständnis einfach nur nötig sind. Also es geht hier wirklich nicht um Beziehungen, es geht hier weniger um das Innere. Selbst das Innere wird ja nach außen getragen. Da wird ja dem Zuschauer auch irgendwie die Interpretationsfähigkeit abgenommen, indem ja alles irgendwie dargestellt wird und in den Vordergrund gehoben wird. Es passiert hier wenig im Impliziten. Das, was explizit ist im Original, wird gezeigt. Alles andere wird weggeschnitten. Und das macht letztlich Pusher, und da stimme ich dazu, zu einem sehr konventionellen Film, der nichtsdestotrotz durchaus einen Wert hat, den man sich mal angucken kann, den ich überhaupt nicht schlecht finde. Aber ich glaube, man muss auch ganz klar konstatieren, dass die Reven-Trilogie eine ganz andere Qualität hat, wenn wir die Vorlieben ins Zentrum stellen, die wir beide anscheinend mit der Trilogie haben.
Also ich wäre damit happy.
Ich bin soweit auch am Ende. Eine relativ kurze Folge zum Remake von Luis Prieto aus dem Jahr 2012. Nö.
Ich bin
das wäre es für mich soweit
muss ich sagen.
Gewesen.
Sehr schönes Gespräch.
Super. Ja,
herrlich. Was machen wir das nächste Mal? Das haben wir nicht besprochen, oder?
Das nächste Mal. Wir müssen mal schauen. Also es ist jetzt der, können wir glaube ich verraten, wir haben es jetzt den 6. Juli. Wir müssen noch auf jeden Fall im August einen Kinofilm anschauen.
Ja.
Und davor machen wir auf jeden Fall in Vorbereitung auf diesen ominösen Kinofilm das Remake, das wir bereits angesprochen haben.
Evil Dead haben wir
genau. schon. Genau, ja. Denkst du, und das machen wir jetzt on the fly, denkst du, dass wir es vorher noch mal schaffen, einen Film zu besprechen?
Hast du gerade das Datum von diesem ominösen Kinofilm im Kopf?
Mitte August, glaube ich.
Dann wird es, glaube ich, schwer.
Dann widmen wir uns diesem zweiten Remake.
Ja, genau.
Und dann der ominöse Kinofilm.
Richtig.
Super, so machen wir es.
Also reden wir das nächste Mal über Evil Dead aus dem Jahr 2013.
Ja.
Dem Remake des Originals aus dem Jahr 1980, glaube ich, oder 81, von Sam Raimi. Mhm. Genau, also wir schauen uns das Remake von Fede Alvarez an.
So machen wir es. Ich freue mich. Möchte noch nicht zu viel verraten, aber wird eine sehr gute Folge.
Ja, da wird nicht so viel gemeckert wie heute.
Auf keinen Fall.
Sehr gut, freue mich drauf.
Alles klar, sehr schön. Dann verabschiede ich mich, wobei wir das sonst nie so machen. Eigentlich verabschiedest du dich immer zuerst.
Echt? Mhm. Ciao, tschüss, macht's gut.
Jetzt bin ich dran, macht's gut.